Hallo, hier ist Michael Kreder mit einer neuen Ausgabe des Eule-Podcasts und heute geht es um Kirche und KI. Dazu habe ich einen Gast eingeladen, nämlich Oberkirchenrat Max Niesner. Hallo Max.
Hi, schön, dass schön, du mich dass eingeladen du... hast.
Ja, schön, dass du da bist. Du bist nämlich auf der Stabsstelle, die wieder so einen tollen EKD-Namen hat. Aber hauptsächlich geht es um Digitalisierung.
Genau, wir sind die Stabsstelle Digitalisierung und wir kümmern uns mit einem multiprofessionellen Team von 6 Leuten um die Kirche im digitalen Wandel. Und vielleicht noch ein Satz dazu. Mein Schwerpunkt liegt dabei bei den theologisch-ethischen Dingen.
Und deswegen dachte ich, frage ich mal an, weil ja auch die EKD, wie man der allgemeinen Presse entnehmen kann, einige Projekte an den Start gebracht hat, die mit dem Thema künstliche Intelligenz zu tun haben. Darüber würde ich gerne heute mit dir reden und möchte mal als erstes von dir wissen, warum sollte mich das jetzt interessieren als Kirche?
Naja, ich würde sagen, wenn wir auf die Kirche gucken, und ich glaube, als Stabsstelle Digitalisierung der EKD haben wir einen ganz guten Überblick, was da so in der Fläche der evangelischen Kirchen passiert, dann tut sich an der Kerndienstleistung der Kirchen erstmal nichts. Wir beerdigen weiter, wir taufen weiter, wir haben weiter Seelsorgegespräche mit den Menschen, aber im Hintergrund bricht doch einiges um. Leute reden plötzlich über Prozesse, Leute versuchen sich Gedanken zu machen, wie sie Verwaltungsstrukturen entschlacken. Und das sind Bewegungen, die, glaube ich, der Kirche im Allgemeinen einfach gut tun. Und dafür kann KI vielleicht eine der möglichen Lösungen sein.
Kennst du da jetzt, da du an der Stabsstelle bist, schon irgendwelche Projekte, Aufgaben, irgendwas aus der Praxis, wo KI im kirchlichen Alltag schon eine Rolle spielt?
Ja, absolut. Also ich würde sagen, was wir mittlerweile, ich würde fast schon flächendeckend sagen, finden, ist, dass Menschen mit Text arbeiten. Also kleine, isolierte Anwendungsfälle, bei denen Menschen Text verarbeiten und generative KI benutzen. Das kann sein, man strukturiert sich irgendwie eine E-Mail neu. Man sagt, ich möchte jetzt eine Schulstunde entwickeln. Ja, also gerade im Fahrdienst, wo Menschen nicht so viel Zeit haben, Unterricht vorzubereiten oder das schnell machen wollen, passiert das, glaube ich, an vielen Orten. Und gleichzeitig geht es an verschiedenen Punkten auch schon deutlich weiter.
Wo geht es deutlich weiter?
Naja, also was mich besonders beeindruckt hat, war zum Beispiel ein Antrag bei uns im Digital Innovationsfonds, den wir als Stabsstelle betreuen, von Max Bühler, von Cornelius Kammler-Stücker und von Annette Hausmann. Das sind Professoren, interdisziplinär. Und da geht es um Seelsorgeausbildung. Und jetzt ist es so, wenn ich Seelsorge und KI höre, da werde ich immer ein bisschen hibbelig, weil irgendwelche Leute sich vorstellen, dass man Seelsorge an sich vielleicht auch einem KI-Chatbot ausgliedern könnte. Und da bin ich ganz anderer Meinung, aber das soll jetzt nicht Thema sein. Aber die drei haben sich einen echt guten Ansatz überlegt. Die wollen nämlich mit einer VR-Brille Leute in Seelsorge schulen. Das heißt, es gibt Anwendungsfälle, wie beispielsweise einen Rooftalk, also das Gespräch mit jemandem, der gerade kurz davor ist, sich zu suizidieren oder der irgendwo auf dem Dach steht und runterspringen will oder damit droht. Und die kannst du als Seelsorger nicht üben. Also ich hatte das noch nie in meiner Laufbahn als Pfarrer und Seelsorger und ich hoffe, du auch nicht. Aber Notfallseelsorgende sollten sowas potenziell gut machen. So, und im Moment üben die Leute in den Ausbildungen ganz häufig mit irgendwelchen kleinen Gesprächen oder mit gestellten Situationen. Und über KI und eine VR-Brille kann ich so eine Situation deutlich realistischer stellen und kann eben eine KI so einstellen, dass gewisse Trainingssettings geübt werden. Und da muss ich sagen, da verspreche ich mir davon, dass wir mit KI im Hintergrund einfach eine bessere Kirche werden können, wenn solche Projekte realisiert werden. Also das ist sowas, wo ich sage, das geht viel weiter und greift viel tiefer ein in Kirche, ohne dass wir den Kern unseres Seins als Kirche verändern würden. Also nur um es nochmal klar zu machen, in dem Fall hat die KI mit dem Seelsorgenden zu tun während dessen Ausbildung und dann werten Menschen gemeinsam aus, wie sieht es denn aus, wie hast du den Job gemacht, was hättest du vielleicht anders machen können. Dadurch könnte die Realseelsorgesituation möglicherweise besser werden.
Ist das so eins der Projekte, die dich jetzt in der letzten Zeit, weil die laufen ja zumindest, wenn sie Fördergelder beantragen, alle über deinen Schreibtisch, was dich so am meisten überrascht hat? Oder war da noch irgendwas anderes mit dabei?
Nee, ich würde schon sagen, das ist so eins von denen, wo ich sage, das hat richtig gut Potenzial. Es gibt natürlich auch noch viel mehr, ja, also ja, weniger spannende Fälle. Wenn zum Beispiel Landeskirchenämter sagen, wir nutzen jetzt eine KI, um aufgezeichnete Prozesse zu digitalisieren, dass Anträge oder irgendwelche Vorgänge nicht mehr ewig dauern. Das können aber auch kleine Sachen sein. Also wenn wir zum Beispiel von einem Pfarrerkollegen hören, der sich mit KI ein kleines Tool gebaut hat, das einfach seinen Kalender durchgeht und seine Reisekosten automatisch abrechnet. Ja, mhm. Aber das ist sowas, wenn die KI eben weiß, das sind meine dauerhaften Fahrten, wenn im Kalender der und der Termin steht, dann fährt der da und da hin und bereitet meine Reisekostenabrechnung so vor. Das kann ich ja mittlerweile auch alles lokal machen. Also da muss ich keine Daten irgendwie in die große US-Cloud schicken. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich spare mir vielleicht für Reisekosten machen 3 Stunden Arbeit und die kann ich auf Menschen anwenden. Das ist eine Kleinigkeit, die passiert im Hintergrund. Das kriegst du gar nicht groß mit, wenn du da draußen als Gläubiger mit Kirche zu tun hast. Aber die könnte dafür sorgen, dass wir einfach mehr Zeit für Menschen haben.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil jetzt haben wir so über Projekte geredet, die von außen an die EKD herangetragen werden.
Ja.
Aber es gibt auch eigene Projekte, die du mitverantwortest. Eins davon ist Eloqui, wie man lesen konnte. Mhm. Was heißt denn Eloqui?
Eloqui ist evangelische lernende offene KI. Also evangelische lernende offene künstliche Intelligenz, um es genau zu nehmen. Wobei, und so viel Zeit sollten wir uns nehmen, Eloqui ist kein Projekt meiner Person und vor allem auch kein reines EKD-Projekt, sondern das ist ein Projekt der Bayerischen und der Rheinischen Landeskirche, das über den Digital-Innovationsfonds gefördert ist. Und da arbeiten neben mir Leute aus den Landeskirchen, vor allem Jens Palkowitsch-Kühl aus Bayern und die IT-Abteilung aus dem Rheinland mit Klaus Lammertz und René Rausch dran. Aber auch wir als Stabsstelle sind mit mindestens 2 Personen da stark investiert. Also Matthias Killenberg und ich begleiten das Projekt gemeinsam. Wobei, ich würde sagen, Eloqui ist vor allem die Idee. Also ich würde nicht sagen, dass Eloqui ein Tech-Stack ist, wo du sagst, da ist diese und diese und diese und diese Technik zusammengeschlossen bei dem und dem Dienstleister und es funktioniert so und so. Weil das reduziert das Ganze schon wieder viel zu sehr. Und Eloqui ist letztendlich die Idee zu sagen, wir haben in Kirche super viele Mitarbeitende, Punkt 1. Punkt 2, wir wollen mit KI demokratisch umgehen, in dem Punkt, dass wir sagen, wir möchten auch Ehrenamtliche und Menschen mit geringen Stundensätzen, haben wir ganz viel, also Gemeindesekretärinnen, die mit 4 Stunden da sind, findest du in der Fläche relativ häufig, die möchten wir auch an KI beteiligen. Und wir wollen es zusammen machen, weil das besser geht als alleine. So. Und das ist ein Ansatz, wo ich sage, wenn diese Idee im Hintergrund steht, dann braucht es verschiedene Konstitutionen vertraglicher Natur und auch mit Haftungs- und datenschutzrechtlichen Fragen und so weiter und so fort. Und die Bayerische Landeskirche und die Rheinische Landeskirche haben sich dafür zusammengetan. Das ist ganz spannend, weil es ist eine Open-Source-basierte Landeskirche und eine Microsoft 365 Landeskirche. Und die haben beide gesagt, wir brauchen aber was und wir gucken mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Und wenn die es beide gemeinsam hinkriegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es andere Landeskirchen auch übernehmen können. Jetzt hast du häufig den Fall, dass Leute sich irgendwie eine KI einkaufen, keine Ahnung, hast du wahrscheinlich auch, und sagst, ich benutze jetzt ChatGPT oder Gemini oder wie und schließe da ein Abo für 20 Euro ab. Wenn ich das als Kirche mache, dann habe ich mal ganz abgesehen von den rechtlichen Fragen auch das Problem, dass ich pro User zahle. Wenn ich jetzt aber ehrenamtliche Presbyter, Kirchenleitende aller Art oder, keine Ahnung, Menschen in Kindertagesstätten und so weiter, sind ja alles kirchliche Beschäftigte in dem Fall, an der KI teilhaben lassen möchte, dann brauche ich vielleicht ein anderes Abrechnungsmodell. So, und das ist so ein Punkt, ja. Also ich brauche andere Settings, als wenn ich einfach bei den großen US-Riesen einkaufe.
Ja, das heißt, die Idee, die du am Anfang genannt hast, ist ja schon etwas, die eine technische Umsetzung braucht.
Genau.
Und da würde mich jetzt schon mal interessieren, wie denn diese technische Umsetzung derzeit aussieht.
Also über die technische Umsetzung will ich gar nicht groß sprechen, weil natürlich kann ich dir erzählen, was für Komponenten da zusammengestöpselt sind, aber das verändert sich. Und das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern das ist gerade tatsächlich in einer Veränderung, weil man gemerkt hat, der aktuelle Ansatz braucht an der Stelle ein paar Veränderungen. Und deswegen bringt es nichts, jetzt zu sagen, so und so sieht es aus, weil es wird wahrscheinlich in 2 Monaten anders aussehen. Deswegen würde ich sagen, wir müssen bei Eloqui wirklich drauf gucken, was sind die Ziele und was ist die Idee dahinter. Und wir haben ja mit dem Digitalen Innovationsfonds fast schon so eine Art Venture Capital. Also man kann damit einfach mal ausprobieren, ein Projekt machen, das auf eine gewisse Laufzeit begrenzt ist und testen, ob irgendwas funktioniert. Und in dem Fall von Eloqui wurden verschiedene Sachen getestet schon.
Zum Beispiel?
Naja, es wurde eine Open-Web-UI-Plattform getestet. Es wurden verschiedene MCP-Server ausprobiert, um kirchliche Daten verfügbar zu machen. Es wurde mit verschiedenen Systemprompts gearbeitet, um zu schauen, wie reagiert eine KI. Also das fängt ja bei ganz basalen Dingen an, dass du in Hamburg den Menschen Pastor nennst und bei uns in der Pfalz, wo ich wohne, nennst du ihn Pfarrer. Ja? Und ja. Diese Benennung, die ist nicht automatisch richtig, sondern die musst du im Prinzip auf den Kontext anpassen. Das geht über Systemprompts. Und da konnten wir bei Eloqui schon ziemlich viele Erfahrungen machen.
Also sorry, ich habe da schon dann nochmal eine Rückfrage. Wenn man jetzt zum Beispiel Web-UI verwendet, dann ist es doch letztlich auch nur eine Oberfläche für die Modelle, die du vorhin genannt hast, oder? Weil Web-UI entscheidet dann ja auch nur, wenn ich es richtig verstanden habe, ob es jetzt ChatGPT nimmt oder das Anthropic-Modell oder Gemma von Google.
Ja.
Jetzt hast du ja aber vorher eben auch betont, dass die Kirche da was Eigenes braucht. Aber heißt es denn nicht am Ende, dass sie eigentlich nichts Eigenes hat, sondern nur eine eigene Oberfläche technisch?
Ja, auf jeden Fall, weil die Kirche fängt nicht an, KI-Modelle zu trainieren, weil das kostet Millionen bis Milliarden am Ende.
Die Milliarden hat Kirche nicht und die braucht sie aber auch gar nicht. Ich glaube, wenn man sich vor Augen führen will, was den Unterschied macht, dann sollte man mal kurz auf die aktuelle OpenAI-Preisliste schauen und auf das, was da so rauskommt. Und dann stellt man fest, dass es zum Beispiel, wenn du GPT 4.1 nimmst, hast du eine kleine Aufgabe und die kostet dich irgendwie einen Cent, weil du irgendwie 2000 Tokens verbrennst dafür. So, jetzt kannst du mit GPT 5.6 kannst du eine Aufgabe machen, da passiert dann Agentenorchestrierung, da passiert Zusammenfassung, da wird Vollständigkeit geprüft, da werden Fachdaten gemacht, ein Systemabgleich und so weiter und so fort. Da passieren viele Vorgänge im Hintergrund. Dann sind die Tokens teurer und rechenintensiver und am Ende kommt ein ähnliches Ergebnis raus, je nachdem, was für eine Frage du gestellt hast. Ja? Und am Zettel stehen dann 5 Euro statt 1 Cent. Wenn wir als Kirche sagen, wir brauchen was Eigenes, dann brauchen wir was zu kirchlichen Kontexten passt und was nicht immer das Allerbeste und Neueste und Tollste sein muss, aber vor allem auch verantwortbar sein muss aus verschiedenen Gesichtspunkten. Mhm. Das ist es bei KI mit der Verantwortbarkeit immer ein bisschen schwierig, weil nicht alles, was da passiert, ist super. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber es gibt eben viele kirchliche Use Cases, wo man sagen kann, da kann man KI vielleicht was rausholen und dafür würde ich dann gerne vielen Leuten was zur Verfügung stellen, was richtig gut ist für den Anwendungsfall.
Okay, was ich jetzt dann aber immer noch nicht so ganz verstanden habe, ist, die Kirche trainiert jetzt kein eigenes Modell.
Nee.
Also schon noch auf der technischen Ebene, ja, aber sie will ja trotzdem irgendwie etwas anbieten, was für den kirchlichen Kontext passt.
Genau.
Das sind irgendwie so 2 Aussagen, wo ich jetzt als Laie und unverständiger Mensch sage, das verstehe ich irgendwie nicht. Weil entweder die Kirche hat ja jetzt was Eigenes oder sie kauft halt doch was Fremdes ein.
Also die Kirche kauft auf jeden Fall was Fremdes ein. Aber mit Eloqui oder generell mit Dingen, die für Kirche gebaut werden könnten, geht es auf andere Ebenen. Also wenn du dir anschaust, wer antwortet dir eigentlich, wenn du eine Frage in ein KI-Modell eingibst oder in eine Oberfläche eingibst, dann hast du als erstes die technische Oberfläche. Ja? Das ist eine Webseite, die wir alle kennen. Und da reden wir jetzt von textverarbeitender KI. in der Webseite hast du so ein kleines Chatfeld und da kannst du auch Dateien reinziehen. Das ist ja der erste Punkt, wo was beeinflusst wird. Der zweite Punkt ist, wo was beeinflusst wird, ist, du hast irgendwo vielleicht einen kleinen Datenspeicher, wo du ein paar Bücher reinladen kannst oder ähnliches, womit du arbeitest. Der dritte Punkt ist, du hast irgendeinen Systemprompt, der da drüber liegt. Dann hast du Guardrails, dann hast du Modelle und ganz unten erst kommt die eigentliche LLM-Kiste, die dir eine Antwort gibt. Ja? Dieser ganze Prozess, der da drüber steht, der findet in einem Wrapper statt. Das ist quasi das Programm, das um dieses KI-Modell drumherum geschnürt wird. So ein bisschen wie wenn du sagst, okay, ich habe jetzt den Motor, das wäre dein Gemma 4 oder dein ChatGPT OSS 120b. Aber der Motor alleine, der fährt dich noch nicht von A nach B, sondern muss ein Auto drumherum bauen. So. Und um den 120 PS Motor kannst du jetzt entweder, keine Ahnung, einen Fiat Panda bauen oder du kannst halt, keine Ahnung, einen alten VW-Bus drumherum stellen. Und je nachdem, wie du das Programm da drum wählst, funktioniert es anders. Und letztendlich wird Eloqui vermutlich zum Ergebnis haben, dass es eine Art kirchlichen Wrapper gibt, in dem du verschiedene KI-Modelle benutzen kannst, die dann aber so sind, dass sie für den kirchlichen Anwendungsfall und auch abrechnungstechnisch gut laufen.
Wer soll es dann benutzen?
Im Optimalfall benutzen das kirchliche Haupt- und Ehrenamtliche. Und zwar erstmal in den beiden Landeskirchen im Rheinland und in Bayern und vielleicht hinterher noch mehr Landeskirchen.
Wenn ich mich jetzt, ich bin ja bayerischer Pfarrer, wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wenn ich mich jetzt morgens an den Computer setze und Eloqui irgendwie zur Verfügung habe,
ja,
da klappe ich meinen Laptop auf und was mache ich dann? Also wo begegnet mir Eloqui dann in meinem Arbeitsalltag?
Du gehst im Optimalfall auf eine Webseite und kommst dann mit deinem SSO da rein und kannst damit arbeiten.
Also mit meinem Login? Ja,
genau, mit deinem ganz normalen
der ELKB,
Sign von ja. ELKB-Login kommst du da rein und dann wirst du vermutlich eine Oberfläche sehen und wirst einen für dich passenden Arbeitsbereich sehen. Jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass es auch da Unterarbeitsbereiche geben könnte, wo beispielsweise Institute, die dann, keine Ahnung, nur Gottesdienstfortbildung machen, ihr habt ein tolles Gottesdienstinstitut in Bayern, dass die ihren eigenen Arbeitsbereich und einen eigenen Themenspeicher quasi haben. Und das ist so ein bisschen das, wo man mit kirchlichen Daten, glaube ich, gut arbeiten kann. Wenn wir mit Haupt- und Ehrenamtlichen arbeiten, dann werden wir nicht überall die gleichen Daten brauchen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Kreis an Mitarbeitenden in der Kirche, die aber sehr ähnliche Daten haben, dann ist es kein Problem, in einem KI-Modell quasi einen gemeinsamen Arbeitsbereich beziehungsweise in so einem KI-Werkzeug einen gemeinsamen Arbeitsbereich zu machen. Und dann könnte man gemeinsam auf Daten zugreifen und das wäre ein Mehrwert, den du beispielsweise so schlechter in einem öffentlichen KI-Modell tun kannst. Also wenn du es jetzt, keine Ahnung, bei ChatGPT tust, kannst du sowas auch bauen. Aber das Problem ist dann, dass die Daten in den USA landen.
Ja, genau, aber deswegen habe ich mir das vorhin technisch so genau erklären lassen.
Ja.
Aber am Ende ist es ja trotzdem eines dieser Modelle, die dann als LLM, also KI im engeren Sinne, zum Einsatz kommen. Also die laufen dann letztlich doch irgendwo in München im Keller oder so, weil die sich da eine eigene Serverfarm hinstellen.
Ich glaube, in München im Keller will niemand irgendwas hinstellen, aber es geht um Rechenzentren, die in Deutschland/Europa sind und diese Modelle sind ja fertig trainiert. Das heißt, du hast ja bei den Open-Source-Modellen hast du nicht das Problem, dass die alle Daten in die USA übertragen und dass die nicht im Prozess quasi Daten sammeln, mit denen gelernt wird, sondern da passiert ein reines Inferencing. Das heißt, es wird deine Anfrage an das Modell weitergegeben. Das liegt auf irgendeinem Server, ist fertig. Das beantwortet die Anfrage und dann werden auch keine Daten dafür mehr gespeichert, sondern das wird nur durchgerechnet. Und da gibt es verschiedene deutsche Anbieter, also deutsche Anbieter, französische Anbieter und so weiter. Und dort laufen ganz viele Open-Source-Modelle und mit so einem Anbieter wird es wahrscheinlich fertig umgesetzt.
Das heißt, derzeit habt ihr noch keinen Anbieter?
Wir haben derzeit Anbieter, aber wie gesagt, wir sind im Moment an Strukturveränderungen und ich kann nicht sagen, im Moment, wie das genau in 3 Monaten aussieht.
Also kannst du irgendwie sagen, über was für eine Größenordnung wir hier reden? Also weil ich, also ich kann es mir so überhaupt nicht vorstellen. Ich habe natürlich auch irgendwie bei Hetzner in Gunzenhausen, aus regionalen Gründen, habe ich natürlich so einen eigenen Server, ja, noch nach den alten Preisen für 5 € im Monat, mit dem ich für mich privat eigentlich wirklich alles machen kann, sogar auch ein kleines privates KI-Modell geht einigermaßen darüber, aber ich nehme halt mal an, wenn man das jetzt für 2 Landeskirchen ausrollt, da reden wir von anderen Dimensionen.
Also es hängt am Anbieter und die Frage ist, was für Preise werden genannt, aber beispielsweise hat IONOS eine offene Cloud, die haben ganz transparent ihre Preise auf der Website stehen oder Stackit, wo in der ersten Eloqui-Phase wurde alles bei Stackit gerechnet.
Das ist ein französischer Anbieter?
Nee, ist ein deutscher Anbieter, der gehört zur Schwarzgruppe.
Ah, also Lidl
also Kaufland, im Entferntesten. Gehören dazu quasi und die Schwarzgruppe mit Schwarz Digits hat starke Rechenzentren und da wird tokenbasiert abgerechnet. Das heißt, es hat die komplette ELKB-Testgruppe hat dann irgendwie 1,20 € im Monat verbraucht. So. Und das ist dann so, dass die am Ende des Monats eine Rechnung stellen und der Verbrauch wird berechnet. So ein bisschen wie wenn du dein Auto halt tanken gehst, dann tankst du das nach, was da reingefüllt wird und halt nicht mehr und nicht weniger.
Okay, aber also wir reden jetzt nicht davon, dass die EKD dafür jetzt irgendwie 1 Million oder so ausgibt.
Auf gar keinen Fall. Der Digital-Innovationsfonds hat das Projekt mit 100.000 € gefördert und ich gehe mal davon aus, dass die Landeskirchen auch noch was in den Topf werfen. Und wie das Ganze am Ende aussieht, das ist wirklich eine Frage, aber wir reden nicht von Millionenbeträgen. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Ja. An der Stelle ist es vielmehr so, dass wir ja nach einer Möglichkeit suchen, deswegen der demokratische Ansatz, viele Leute beteiligen, die sehr günstig ist und eine Basisabsicherung darstellt. Also wir wollen weniger erreichen, dass wir das größte, stärkste Frontier-Modell nutzen können, wie mehr, dass die Menschen ihre Basisdinge damit datensicher tun können.
Also ich kann dann als Pfarrer da sitzen und zum Beispiel einfach mal 20 E-Mails, die vorher schon automatisch mit Zusagen für eine Jugendfreizeit reinkamen, kann ich da reinschmeißen und sagen, mach mir mal eine sinnvolle Liste mit allen Infos, die ich als Organisator der Freizeit brauche.
Genau, das wäre jetzt Verarbeitung personenbezogener Daten. Die ist für Eloqui tatsächlich geplant. Also wir wollen, dass das darf und kann. In öffentlichen KI-Modellen dürftest du die nicht verarbeiten.
So. Mhm.
Genau, und das ist der große Unterschied. So eine Liste machen kann jedes KI-Modell, kann. Beim Dürfen ist es dann wieder anders. Genau.
Ist auch geplant, dann, dass ich jetzt sagen kann, schreib mir mal so eine Predigt zu Matthäus 13 oder was auch immer.
Ja, Gegenfrage, möchtest du das?
Ich nicht, nee. Ich würde auch vermuten, dass es schlecht wird, was rauskommt als Ergebnis.
Also ich sag mal so, wenn Menschen Predigten schreiben, dann ist das ja ein Arbeitsprozess, der nicht aus, ich denke, es purzelt auf Papier besteht, sondern das ist ja ein Prozess, wo ich ins Gespräch gehe mit dem Text, also zumindest bei mir, wo ich dann in irgendeiner Weise lange drüber nachdenke, keine Ahnung, ich war nie der Typ, der samstags erst angefangen hat, für sonntags zu schreiben. Ja. Aber ich denke länger drüber nach, ich gucke mir vielleicht auch andere Texte an, ich mache mal ein Brainstorming, was will ich an Aspekten drin haben. Irgendwann schreibe ich einen ersten Entwurf, dann überarbeite ich den wieder, dann kritzle ich daran rum, dann verändere ich Sachen, dann bringe ich noch einen zusätzlichen Aspekt rein, irgendwann ist die Predigt fertig. Und an vielen Punkten in diesem Prozess kannst du mit KI eingreifen. Das heißt, du könntest sagen, ich mache ein erstes Brainstorming mit KI. Oder du könntest einen Text, den du roh runtergeschrieben hast, könntest du durchlaufen lassen und könntest sagen, naja, erklär mir mal, was ist denn auf einen Satz reduziert der Sinn meiner Predigt, den der Hörer versteht und will ich das überhaupt erreichen? Und das ist total spannend, weil an der Stelle hast du im Arbeitsprozess des Predigtschreibens ganz viele Möglichkeiten mit KI zu arbeiten, ohne dass du dich selbst aufgibst. Und ich glaube, es ist einfach zu kurz gedacht zu sagen, ich lasse KI eine Predigt schreiben. Sondern ich lasse KI Unteraufgaben machen, aber ich lasse mich unterstützen als Mensch. Ich verwende das Ding nur als Werkzeug.
Also wer da grundsätzlich auch mal so homiletisch eine Perspektive, die natürlich jetzt schon ein bisschen älter geworden ist, anhören will, der darf da gerne mal noch einen Podcast reinhören. Ich verlinke den auch unten, den ich damals mit Professor Deek geführt habe über das Thema KI und Predigt. Ich frage da eher, glaube ich so, weil meine Sorge ist, dass es halt einfach scheiße wird. wie wird denn gewährleistet, dass ich jetzt eben nicht, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, auf mein privates Abo zurückgreife, was ich schon für 20 Euro habe, wo ich mit einem Modell zusammenarbeite, das super Ergebnisse liefert, wo ich eigentlich keine Wünsche offen habe. Ja, jetzt jüngst hat Anthropic mit Claude Fable ja sogar das absolute Super-Modell da rausgebracht. Wenn ich irgendein kleines Programm brauche, dann frage ich da Fable und eine halbe Stunde später habe ich jetzt für meinen speziellen Anwendungsfall eine Premium-Lösung, ja, die ich mir vorher gekauft hätte oder wo ich Wochen mit verbracht hätte, was zu finden oder mir selber was zu programmieren.
Die Michael Greders und Max Niesners wird es immer geben.
Ja, also es ist also, auch...
Ja, also da sind wir uns, glaube ich, einig, weil du fragst, wie stellen wir sicher, dass das verwendet wird? Ich glaube nicht, dass wir bei 100% aller kirchlichen Mitarbeitenden eine 100% Abdeckung schaffen. Das ist aber auch gar nicht Ziel der Sache. Also wir werden immer Leute haben, die sagen, hey, guck mal, da könnte ich noch was machen und ich brauche mal schnell die starke Kiste, jetzt hole ich mir... Ja, also... Hier reden zwei Leute miteinander, die wahrscheinlich im Monat selbstständig Geld in die Hand nehmen, damit sie besser arbeiten können. Und das ist, würde ich sagen, auch okay. Die 20 Euro tun uns vermutlich persönlich erstmal nicht weh. Und wir haben eine höhere Arbeitszufriedenheit, weil wir mit einer guten Lösung arbeiten können. Es ist aber so, dass wir das nicht von allen Mitarbeitenden und auch nicht von allen Ehrenamtlichen voraussetzen können. Jetzt wollen wir denen aber auch eine gewisse Grundlage zur Verfügung stellen. Und ich glaube, der Ansatz kann halt nicht sein, zu sagen, wir kaufen Claude-Abo für alle. Ja, selbst wenn es noch so datensicher hinzukriegen wäre und so weiter und so fort. Das ist einfach für Kirche nicht leistbar. Das ist teuer und wahrscheinlich bleiben trotzdem 80-90% weit unter den Möglichkeiten, die das bietet. Und damit ist es auch verpulvertes Geld, weil wir das raushauen. Und es sind verpulverte Ressourcen im Sinne von auch, also neben Geld, Steuer, Kirchensteuergeld, ist es auch nicht angemessen. Und diese Angemessenheit müssen wir auch immer betrachten dabei. Und wenn du einen Basisdienst hast, mit dem die Leute E-Mails machen können, das Gemeindefestprogramm umstellen, ein schöneres Plakat machen, wie auch immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, dann kannst du das allen zur Verfügung geben und kannst sagen, na, arbeitet damit. Und selbst dann ist ja nicht gewährleistet, dass sie es tun, ja, und nicht irgendwie weiterhin ausschließlich selbst in die Tasten hängen. Aber du hast immer so eine Verteilung. Es gibt ein paar übertriebene Heavy-User, ich glaube, da würde ich uns beide dazu zählen. Und es gibt immer so ein paar, die sagen, nee, will ich gar nichts mehr mit zu tun haben, ich gehe in 3 Jahren in Rente, ich arbeite mich jetzt hier nicht mehr neu ein. Aber dazwischen gibt es eben ein Feld, wo es einen großen Bedarf gibt und wo es auch vor allem den Bedarf gibt, wo man sagt, ich will was meine Landeskirche freigegeben hat zur Nutzung. Da ist es klar, also ChatGPT und Claude sind jetzt nicht freigegeben zur Nutzung in der Breite, zum Beispiel mit personenbezogenen Daten.
Also das mit den personenbezogenen Daten, das leuchtet mir schon ein, aber wenn man einen gewissen Qualitätsstandard eben nicht erreicht hat, dann wird das Ding ja auch nicht richtig benutzt. Ich frage halt auch deswegen, weil man diese ganzen Diskussionen über die Verwendung der richtigen Software ja auch schon zum Beispiel zuletzt dann bei der Einführung von den Clouds oder sonst wie hatte, ja. Und da hieß es erst, ja, wir machen das halt so und so, nee, wir bauen eine eigene Lösung. Und die Leute, die damals gesprochen haben, die haben eigentlich so ziemlich exakt die gleichen Argumente, die du jetzt bringst. Natürlich nochmal ein bisschen anderer Anwendungsfall, aber es ging ja auch immer um Datenverarbeitung und Weitergabe. Mhm. Was halt am Ende rauskam, ist jetzt was nach irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht wie lange, 15 Jahren, vielleicht doch mal einige oder sagen wir mal alle mindestens ein bisschen nutzen, aber jeder findet es eigentlich doof und hätte lieber was anderes. Nichts gegen die Leute, die das damals umgesetzt haben. Es war aller Ehren wert, aber dann geht man jetzt am Ende als Kirche dann doch wieder zurück und kauft sich teuer eine Exchange-Microsoft-Lösung ein, geht darauf zurück und dann entsteht halt wieder die Unsicherheit, weil du wieder eine komplette Institution mit allen Angestellten dahin umlenken musst oder wieder zurück. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich will sagen, man hat ja schon in der Institutionengeschichte im Zusammenhang mit Software und Modernisierung jetzt schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, dass man eben meinte, man kann das selber ganz gut und besser und sinnvoll machen. Warum ist das jetzt anders?
Ich glaube, an der Stelle werden wir noch ein bisschen was sehen. Ja, also du spielst jetzt auch so Sachen wie Nextcloud oder sowas an. Also das hat einen politischen Aspekt, Zum einen mit der US-amerikanischen Politik, die gerade massiv das Thema digitale Souveränität bewirbt in Europa. Also plötzlich wollen alle digital souverän arbeiten. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es nicht unbedingt so bleiben muss, dass Kirche alleine macht. Es könnte durchaus zu einer größeren Koalition kommen. Und das halte ich an dem Punkt für gut. Ja, also es müsste nicht so sein, dass Kirche sagt, ja, wir bauen jetzt einfach hier zusammengeknödelt mit unseren Ressourcen irgendwas hin, sondern vielleicht kommt es da zu einer größeren Zusammenarbeit. Aber dafür.
Ja, aber die amerikanische Unabhängigkeit besteht ja in dem Sinne nicht in gleicher Weise, ja. Also natürlich, wenn du sagst, über eine konkrete Datei, die irgendwo abgelegt ist, ja, dann liegt sie halt in Europa auf einer Festplatte und nicht über See.
Ja.
Aber die Verfügung von der Software, die ist ja weiterhin genauso den geopolitischen Präferenzen ausgeliefert. Also,
warum?
Weil wenn jetzt die Trump-Regierung wie bei Mythos, also dem Modell von Anthropic, morgens sagt, also Gemma darf nicht außerhalb von Amerika benutzt und gespeichert und sonst wie werden und man hätte sich dafür entschieden, man nimmt jetzt Gemma für seinen Stack auf dem Schwarzserver, um dann Eluki anzubieten,
ja,
dann stünde man ja auch da und müsste sagen, so, okay, also wir müssen doch das jetzt nochmal komplett neu machen.
Aber genau das ist doch cool. Also, wenn deine Oberfläche so funktioniert, dass du an der Stelle sagen kannst, hey, dann nehme ich halt kein Gemma, dann nehme ich halt DeepSeek R4, ja, oder
aus China,
nehme irgendwas, ja, ja, es gibt so Kimi, viel Open Source auf dem Markt, dass du relativ schnell umstellen könntest. So, und dann hättest du zumindest ein leistungsähnliches Pendant. Diese digitale Souveränität heißt ja nicht, wir machen alles völlig unabhängig von der USA, sondern digitale Souveränität heißt, wenn wir etwas verändern müssen oder etwas verändern wollen, dann können wir es verändern. Und das ist, glaube ich, ein relevanter Gedanke. Ja? An dem Punkt stehen wir ja nicht alleine. Das sind im Moment relativ viele auf dem Weg. Und wie gesagt, vielleicht ergibt sich ja da eine Partnerschaft.
Ist jetzt all das, was du gesagt hast, eigentlich Teil einer größeren EKD-Strategie? Also, weil ich habe auch in meinen Recherchen herausgefunden, es gibt den Auftrag, dass eine solche KI-Strategie, heißt die KI-Strategie wahrscheinlich schon, entwickelt werden soll. Mhm. Sind dann genau solche Überlegungen Teil dieser Strategie oder für was ist sie da?
Die Synode der EKD hat im November letzten Jahres beauftragt, dass wir eine KI-Strategie schreiben. Und ich würde sagen, da kann ich ein bisschen berichten. Wir sind da in den inhaltlichen Vorbereitungen drin. Wir als Stabsstelle leiten und koordinieren den Prozess im Moment. Und es ist so,
Auftrag ans Kirchenamt gegeben wird. Das Kirchenamt schaut dann, wer kann das am besten umsetzen. In dem Fall wir als Stabsstelle Digitalisierung. Und in dem Fall ist mein Kollege Matthias Killenberg federführend.
Endes ist es nicht so, dass die EKD als Kirchenamt in Hannover sich zusammensetzt und sagt, wir schreiben jetzt mal hier isoliert eine KI-Strategie, sondern wir haben es so gemacht, wir haben im Mai eine Tagung mit den Digitalverantwortlichen aller Landeskirchen gehabt und da haben wir ganz intensiv gearbeitet. Wir sind von zwei Seiten auf das Problem zugegangen, denn so eine Strategie, die schreibt sich nicht alleine und letztendlich hast du schon Landeskirchen, die haben zum Beispiel ihre KI-Leitlinien. Dann haben wir gesagt, wir gehen von zwei Seiten da drauf. Einmal von der Seite, wir gucken mal, was gibt es an Leitlinien auf dem Markt? Was haben Kirchen für sich schon festgelegt? Und was haben auch andere NGOs für sich festgelegt? Haben das mal verglichen und haben mal so eine Essenz destilliert und mit den Digitalverantwortlichen ein Dokument besprochen, für uns erstmal abgehakt, als dass damit können wir weiterarbeiten mit KI-Leitlinien, ganz basal. Und auf der anderen Seite haben wir geschaut, was ist eigentlich die Vision und die Mission, wo wir als Kirche landen? Oder als Kirche landen wollen. Und das heißt, wir haben von einer ganz hohen Flughöhe geschaut und sind dann davon ein bisschen runtergegangen und haben gesagt, jetzt gucken wir uns an, was für strategische Leitsätze kann man da ableiten. Ja, also es ist jetzt nicht ein Produkt, dem Punkt Eloki, Teil dieser Strategie, sondern es ist wirklich so, dass wir geguckt haben, was wollen wir mit KI erreichen? Was wäre denn für Kirche sinnvoll? Was kann man daraus ableiten? Und wie lässt sich das nach unten weiterreichen in konkrete Handlungsstränge. Und das ist im Moment in der Vorbereitung. Die Digitalverantwortlichen der Landeskirchen arbeiten daran auch sehr regelmäßig. Das heißt, wir treffen uns tatsächlich im Moment knapp alle zwei Wochen und arbeiten daran auch weiter, um auch die Themen KI-Kompetenz und KI-Governance zum Beispiel mit auf den Schirm zu nehmen, aber auch das Thema Use Cases, also wo wird eigentlich KI für was gebraucht? Ja, das ist ja auch komplett relevant. Am Ende soll es möglicherweise ein Paper geben, das es im November in die Synode schafft. Und was da genau drin steht, das ist zum Glück nicht die Entscheidung einer Person, sondern das geht von den Leuten aus, die dafür von ihren Landeskirchen geschickt wurden.
Du hast ja den Auftrag jetzt natürlich nicht irgendwie selber gestellt, sondern du hast ihn von der Synode bekommen. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber trotzdem sitzt du jetzt irgendwie doch schon an einer sehr exponierten Stelle, will ich mal so sagen, wenn man so auf alle evangelischen Kirchen in Deutschland schaut. Insofern hast du doch vielleicht schon auch aufgrund dieser Stellung bestimmte Wünsche oder Ansprüche an dieses Strategiepapier.
Naja, also ich würde sagen, erstmal braucht es Orientierung. Das heißt, wir haben das Problem, dass viele kirchliche Einrichtungen vor der Frage stehen, was ist eigentlich sinnvoller KI-Einsatz, welche Grenzen gelten, welche Kompetenzen brauchen Mitarbeiter, wie gehen wir mit Datenschutz und Transparenz und Verantwortung um. Und eine gemeinsame Strategie, die lässt natürlich die Möglichkeit, dass man sich dafür verlässliche Grundlagen schafft. Und darüber raus gibt es natürlich gemeinsam auch strategische Prioritäten. Wenn jede Landeskirche und jede Institution, jede Einrichtung alle Fragen für sich alleine beantwortet, dann entstehen viele Doppelkosten, viele Doppelstrukturen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, identifizieren, welche Themen eine gemeinsame Struktur, Infrastruktur, Beschaffung, gemeinsamen Kompetenzaufbau und so erfordern. Und gleichzeitig müssen wir natürlich diese föderale Struktur von Kirche ernst nehmen. Das heißt, die evangelische Kirche ist ja in Landeskirchen unterteilt und in Kirchenkreise. Und die EKD kann den Landeskirchen auch einfach nicht sagen, das hier ist die technische Lösung 1a, die wird so umgesetzt und wer das nicht macht, wird gefeuert. Also das gibt's ja nicht. Da liegt die Entscheidung bei den Gliedkirchen. Und unser Ansatz geht deswegen davon aus, dass wir sagen, wir brauchen einen breiten Konsens, den erarbeiten wir. Die digital Verantwortlichen der Landeskirchen werden an dieser Entwicklung beteiligt und sollen diese Ziele mittragen. Und dadurch kann dann eine praktische Verbindlichkeit entstehen, auch wenn es nicht durch eine zentrale Anweisung erzeugt wird. Ja, und das ist so die Hoffnung, glaube ich, die dahinter steht. Und letztendlich soll diese Strategie kein Papier sein, das man beschließt und dann in die Schublade legt, sondern da müssen konkrete Entscheidungen rausfallen. Ja, über Kompetenz, über Governance, über Infrastruktur, über Regeln, über gemeinsame Projekte. Und da sehe ich im Moment sehr viel Wille und sehr viel auch über landeskirchliche Kooperationsbestrebungen, weil auch einfach vielen bewusst wird, das lohnt sich an der Stelle.
Was wäre dann so eine Überlegung zur Kompetenz oder Governance? Du hast es mehrfach genannt, aber dass man dann sagt, Max Niesner ist jetzt unser KI-Bischof und dann läuft das alles bei dir zusammen? Oder was wäre da jetzt so die Hoffnung?
Nee, aber abgesehen davon, dass ich mich jetzt hier nicht als KI-Bischof sehe.
Fangen wir mit der KI-Kompetenz an. Das ist so der Aufgabenbereich, wo ich sage, da kann man es am deutlichsten dran festmachen. Wenn du Schulungen entwickelst zu KI und Kirche, dann gibt es Einsatzfelder, die sind sehr ähnlich, egal ob du in Sachsen oder in Baden oder in Hamburg oder in München darüber sprichst. Das fängt bei Grundlagenschulung an, das fängt bei der Frage an, was darf ich eigentlich? Aber das geht weiter darüber, wie kann ich meine Arbeit verbessern? Und Kirche ist halt ein spezieller Anwendungsfall. Natürlich können wir jetzt sagen, wir kaufen uns die und die und die Schulung ein, aber wir haben zum Beispiel super Projekte, wenn in Württemberg so ein KI-Führerschein angeboten wird. Den übernehmen jetzt andere Landeskirchen. Wenn ich jetzt sagen würde, wir einigen uns darauf, dieser KI-Führerschein ist gut, die Württemberger können das gut, die haben ein Medienhaus, die das auch schon gemacht haben und die überarbeiten den alle anderthalb, zwei Jahre, so wie man es eben braucht. Aber in allen Landeskirchen soll der KI-Führerschein für alle genutzt werden. Dann sparst du dir Doppelarbeit, weil du einfach andere Fortbildungsinstitute nicht dazu knechtest, eine Arbeit zu machen, die andere schon getan haben. Oder dir von einem externen Dienstleister Sachen einkaufst. Und so kann man an dem Thema Kompetenz zum Beispiel ganz viel Synergien schaffen. Wenn man sich darauf einigt, in diese Richtung geht es, dann ist das eine schöne Sache. Gleichzeitig kannst du zum Beispiel sagen, du baust ein Use-Case-Register. Ja, also wir haben Landeskirche A, die hat den und den Anwendungsfall für KI. Keine Ahnung, die machen eine digitalisierte Rechnungseingangsprüfung, dann KI-gestützt diesen oder jenen Schritt. Nimmst du in Use Case Register auf. Wenn sowas dann offen für die Landeskirchen einsehbar ist, dann können andere davon profitieren und das ähnlich tun. im Moment haben wir viele, die auch vieles parallel probieren. Ich meine, das war schon immer so. Das ist jetzt nichts Neues, was im Bereich KI oder Digitalisierung
passiert. Ja. Und was die Governance angeht, das ist ja jetzt vielleicht mal so der kritischere Punkt, wenn man aus einer EKD-Position heraus spricht.
Naja, die Governance müssen letztendlich die Anstellungsträger rein rechtlich übernehmen. So, jetzt könnte man das aber delegieren. Wenn man sagt, man möchte eine gemeinsame Institution schaffen, könnte man das tun. Das müssten aber die Landeskirchen tun. Oder sie müssen sich auf klare Richtlinien beispielsweise einigen. Das geht auch.
Neben der internen Strategie, mal ein bisschen anderes Thema hier, da gibt es ja doch schon auch noch durchaus Stellungnahme, so wie das halt eben die Synoden tun oder auch die evangelische Kirche in Deutschland allgemein, wie man Stellung bezieht zu ethischen Themen, die gerade diskutiert werden. Und dazu gehörte natürlich die Entwicklung der KI der letzten Jahre auch dazu. Und auch dazu hat man sich ja durchaus kritisch geäußert mit den Entwicklungen, die da stattfinden, wenn man in Silicon Valley schaut, in unterschiedlicher Art und Weise. Aber auch ein wichtiger Punkt für die Synode, wenn ich das richtig verstanden habe, war durchaus auch die Nachhaltigkeit, ne? Weil es ist ja schon sehr ressourcenintensiv, sowohl Wasser als auch Energie, so ein Sprachmodell zu betreiben. Gelten denn diese Klimaziele jetzt auch dann für die Kirche selbst, wenn sie jetzt zum Beispiel im Eluki-Programm etwas entwickelt?
Ich würde mal noch einen Schritt weiter ausholen. Du hast drei Dimensionen, in der sich Kirche mit KI auseinandersetzt. Die erste Dimension haben wir jetzt lang und breit besprochen, nämlich als Kirche setzen wir KI ein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine passive Nutzung. Die haben die Leute viel zu selten auf dem Schirm. Das ist die Frage, wie taucht Kirche in der KI auf, wenn Menschen nach Kirche oder nach kirchlichen Anwendungsfällen suchen? Das heißt, die passive Nutzung. Menschen wenden KI auf uns an. Und da ist dann die Frage, wenn ich den Weihnachtsgottesdienst suche, finde ich den in der Stadt, in der ich lebe, wenn ich per ChatGPT suche oder nicht? Weil da haben wir einen großen Wechsel. Das ist der zweite Anwendungsfall oder die zweite Dimension von KI. Die ist ziemlich wichtig, weil wir als Kirche natürlich nur bei den Menschen präsent sein können, wenn wir auch gefunden werden und auch gefunden werden wollen. Mhm. Und da muss man einen zweiten Blick drauf haben. Und der dritte Blick ist immer, in der dritten Dimension bewertet Kirche gesellschaftliche Entwicklung. Ja? Und da ist es eben so, da äußern wir uns zu allem Möglichen im Spektrum, auch Dingen, die wir nicht aktiv tun, sondern die andere tun und bewerten ethisch und schätzen ein. Und ich glaube, das ist in KI eben so, dass die drei Dinge miteinander zum Teil einhergehen und zum Teil auch nicht. Du hast jetzt explizit nach den Nachhaltigkeitsfragen gefragt und ich glaube, da muss man sagen, Kirche hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ausreichend dazu positioniert, dass sie Nachhaltigkeitsziele verfolgt und dass sie klar den Klimawandel bekämpfen möchte und so weiter und so fort. Das gilt selbstverständlich auch für das Thema KI. Ja. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch von Nachhaltigkeit in einem anderen Bereich vielleicht noch reden. Ja. Also wenn wir sagen, Kirche kann Nachhaltigkeit nicht einfordern und den Ressourcenverbrauch eigener Werkzeuge ignorieren. Das ist, glaube ich, jedem klar. Aber Nachhaltigkeit besteht ja nicht nur allein aus Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch. Nachhaltigkeit ist auch die Nachhaltigkeit in der eigenen Institution, also nicht nur den Klimaschutz, sondern wirklich auch sowas wie ökonomische Nachhaltigkeit und auch mit dem Umgang mit dem Rückgang von Personal und Fachkräften. Und letztendlich bedeutet weniger Personal im Zweifel auch weniger Zeit für Menschen und weniger erreichbare Angebote, weniger kirchlicher Auftrag. Wenn Digitalisierung und KI helfen können, dass wir Routinearbeit reduzieren, Prozesse vereinfachen, unsere knappe Arbeitszeit stärker auf Begegnungen, auf Seelsorge, auf Bildung, auf Verkündigung konzentrieren können, dann ist das eben auch eine Frage von Nachhaltigkeit, aber eine andere Dimension von Nachhaltigkeit. Und dann ist in meinen Augen ein gewisser Ressourcenverbrauch durchaus angemessen. Um nachhaltig mit KI arbeiten zu können, brauche ich auch Kompetenz und die muss ich als Kirche dann auch hinkriegen. Also ich glaube, wenn wir eine Lösung gefunden haben, dass wir wirklich KI halbwegs digital souverän so an die kirchlichen Mitarbeitenden bekommen, dass es günstig und verantwortbar ist und viele davon profitieren, dann wäre das gut gelaufen. Gescheitert wäre es, wenn alle ihr eigenes Süppchen kochen und niemand zusammenarbeitet und total unterschiedliche Standards herrschen und man übereinander statt miteinander drüber redet.
Lieber Max, ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Allen Hörerinnen und Hörern da draußen, besonders denen, denen die Folge jetzt gut gefallen hat, geht doch in den Podcatcher eurer Wahl. Gebt uns ein paar Sterne, das würde mich sehr freuen. Und abonniert auch bitte den Eule-Podcast in eurem Feed, empfehlt ihn euren Freunden weiter und schließt auch ein bezahltes Abo ab. Wir können jeden Euro gut gebrauchen und er fließt direkt in die Arbeit der Eule. Vielen Dank euch da draußen und vielen Dank dir, Max. Ich sage tschüss.
Tschüss, bis bald.